Hast du das verfolgt, die Sonntagsproteste, die ja jetzt irgendwie ein fester Bestandteil geworden sind, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, das hast du richtig verstanden und das habe ich durchaus verfolgt. Und deswegen bin ich so spät ins Bett, weil ich unbedingt alles lesen und sehen wollte, was sich gestern abgespielt hat. Und es war ein guter Tag. Es war einfach nur ein guter Tag. Das ist tatsächlich so, dass wir jeden Sonntag bangen und mit wirklich viel, viel Spannung darauf blicken, ob sich die Proteste vielleicht doch irgendwie abflachen, ob das Volk doch so eingeschüchtert wird von vielen Faktoren. Natürlich wird morgen früh, also jeden Sonntag, wird sehr viel Militärtechnik in die Stadt, nach Minsk, im Stadtzentrum gefahren, inklusive Panzerfahrzeuge und Wasserwerfer und was nicht alles. Gestern gab es auch diese Maschinenpistolen auf der Technik. Also es ist richtig einschüchternd. Und da fragt man sich auch immer wieder, gerade wenn man hier auf den zu der Coach-Division sozusagen gehört, wenn man selber nichts machen kann, wenn man selber nicht unter diesen Umständen lebt, dann fragt man sich, gehen die Menschen tatsächlich dann immer noch raus mit dem Bewusstsein, dass sie sich so einem Risiko aussetzen, dass sie verletzt werden können, dass sie verhaftet werden können, dass sie unter Umständen im Gefängnis nicht nur ein paar Tage, sondern auch mal einige Wochen oder sogar länger verbringen können. Das ist immer die Frage. Und dann kommt ein Sonntag und die Menschen gehen auf die Straßen und sie tragen Plakate und Transparente auf den Sprüche, die mich immer wieder richtig umhauen. Und das ist richtig gut. Und gestern war wirklich einer von diesen guten Sonntagen, wo Menschen sich nicht haben anschüchtern lassen und die trotz aller Widrigkeiten, denn in Minsk wird die ganze Stadt abgesperrt. Von frühen Stunden an wird jede U-Bahn-Station gesperrt. Also ich glaube, so 6, 7 Stationen im Zentrum waren sofort gesperrt und nach kommen dann andere dazu. Es werden Straßen gesperrt, es werden Straßen mit Stacheldraht abgesperrt, mit vielen Menschen, die nicht unbedingt sogar zur Miliz oder zur Polizei gehören, zu diesen Polizeieinheiten. Da werden auch Soldaten daran beteiligt, weil jetzt gehen wahrscheinlich schon diese Sicherheitskräfte dem Staat langsam aus, weil so viele Menschen auf die Straßen gehen. Und ja, trotz all dieser Sachen gehen Menschen raus und zeigen immer noch ihren Willen. Das ist gut.
Du hast jetzt sehr viel von so Einschüchterungsmaßnahmen gesprochen, also dass Teile abgesperrt werden, dass Sicherheitskräfte anrücken. Wie wird gegen diese Proteste vorgegangen? Ist das nur über diese Einschüchterung oder ist irgendwo vielleicht ein Eingehen erkennbar oder wie darf ich mir das vorstellen?
Angefangen hat es ja direkt nach den Wahlen, eigentlich schon am Wahlabend, wo man die Ergebnisse nicht richtig verkündet hat und viele Menschen haben darauf gewartet und sie sind auf die Straßen oder zu den Wahllokalen gegangen. Und so wie es heute aussieht, war die Taktik des Staatsapparates, einen Blitzkrieg gegen das Volk zu führen und diese Proteste im Keim zu ersticken. Deswegen gingen sie mit richtig viel Gewalt an die Sache heran. Es gab Verletzte, es gab Tote und es war wirklich, wirklich schrecklich. Aber das hat nicht funktioniert. Also die Menschen ließen sich auch dadurch nicht aufhalten. Und dann hat sich diese Taktik nach 2, 3 Tagen stark verändert. Das kam hier auch in den Medien durch. Das kam durch die Frauen, die plötzlich am dritten Tag auf den Straßen standen in ihren weißen Kleidern mit ihren weißen Blumen. Und sie haben praktisch diesem Machtapparat die Stirn geboten, indem sie einfach friedlich nur da standen. Und da hat sich die Taktik ein wenig verändert. Was heißt ein wenig? Sie hat sich richtig verändert. Das war von diesem Blitzkrieg in so ein... Erstmal hat das, denke ich mal, zu großen Verunsicherungen geführt. Und dann mussten sie sich etwas sammeln. Die Silowikis, also der Sicherheitsapparat meine ich natürlich, nicht die Frauen. Frauen wussten immer, Frauen konnten immer schnell reagieren irgendwie. Und jetzt sieht das so aus, dass sie versuchen, mit diesem großen Aufgebot von Militärtechnik, mit Sperrungen, mit Androhungen, mit andauernden Verhaftungen und Strafen verhängen oder auch mal einen Aufenthalt im Gefängnis verhängen für, was weiß ich da, 7, 10, 15 Tage, wählen sie das Richtige, die Menschen einzuschüchtern, aber sie sind nicht mehr so gewalttätig auf den Straßen wie in den ersten 3 Tagen. Also es ist viel Einschüchterung da, aber etwas weniger Gewalt, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Menschen immer noch verhaftet werden, immer noch auch geschlagen werden. Gestern wurde in einer Stadt in Gommel auch direkt Tränengas den Demonstranten in die Augen gespült. Und da waren keine jungen Männer oder jungen Frauen, da standen auch wirklich ältere Menschen davor. Und das hat die Siloviki nicht davon abgehalten, das alles gegen das Volk zu verwenden.
Mit welchen Forderungen gehen denn die Leute auf die Straße? Und also am Anfang war ja die Forderung, denke ich, recht klar, diese Wahl nicht anzuerkennen und vielleicht eine Neuwahl zu bekommen. Hat sich das geändert über die Zeit oder wie sind die Forderungen jetzt zu charakterisieren?
Also es hat sich nicht im Wesentlichen verändert. Am Anfang war das tatsächlich so, dass die Menschen mit den Sprüchen rausgingen, ich wurde meiner Stimme beraubt, gib mir meine Stimme zurück. Dann kamen diese Gewalttage. Dann wurden die Forderungen, zu den Forderungen praktisch, die aus dieser Forderung, gib mir meine Stimme zurück, Neuwahlen abzuhalten und den Rücktritt des Präsidenten zu fordern. Dazu kamen natürlich Forderungen, dass alle politische Gefangene freigelassen werden sollen und dass strafliche Verfolgung aller an den Gewalttaten beteiligten Polizisten dann stattfinden soll. Und im Grunde sind diese 3 Säulen sozusagen immer noch da und das sind die Hauptforderungen. Rücktritt, neue transparente Wahlen mit internationalen Beobachtern, Erlassung aller politischen Gefangenen und eben strafrechtliche Verfolgung aller Gewalttaten oder Gewalttäter sozusagen. Das ist geblieben. Das ist aber jetzt, wie soll ich sagen, das ist für meine Begriffe ist es ein bisschen tiefer geworden. Jetzt fordern Menschen nicht nur diese 3 Forderungen. Sie sehen, dass sie dadurch wirklich zu einem ganz anderen Leben finden. Sie möchten jetzt wirklich ein neues Land, ein neues Belarus aufbauen, ein freies Land. Sie möchten wirklich dieses furchtbare Erbe, was sie haben, 26 Jahre Dornröschenschlaf abschütten, aufwachen und wirklich mal alles neu bauen und sie wollen sich nichts mehr gefallen lassen, was in den letzten Jahrzehnten mit ihnen gemacht worden ist, wo sie eigentlich zu unmündigen Bürgern ja erzogen wurden oder fällt mir das richtige Wort nicht dafür. Aber diese 3 Grundforderungen, die bleiben.
Ich habe da jetzt so ein bisschen rausgelesen, dass das konkrete Problem, wir haben eine Präsidentschaftswahl, die oder eine sogenannte Präsidentschaftswahl, die anscheinend nicht nach demokratischen Richtlinien vorangegangen ist und wir möchten das neu haben, hin zu einer tieferen Forderung, zu einer tieferen Umstrukturierung der Gesellschaft.
Ja, absolut. Ja. Aber wirklich Punkt Nummer 1, Lukaschenko muss weg. Und das ist wirklich das, was jetzt überhaupt nicht funktioniert, weil er völlig beratungsresistent ist, taub und blind und er will das nicht sehen, er wie man im Volk sagt, er krallt sich mit seinen blauen Fingern an der Macht und will das nicht weggeben. Und da er wirklich so uneinsichtig ist, geben die Menschen überhaupt nicht auf. Sie möchten sich mit keinen kleineren Veränderungen abgeben. Sie möchten sich mit keiner Verfassungsreform oder mit irgendwas anderem abspeisen lassen. Sie möchten wirklich grundlegende Veränderungen in ihrem Leben.
Ja, diese grundlegenden Veränderungen werden jetzt probiert über Proteste zu provozieren oder dahingehend Druck zu machen. Ich habe jetzt in deutschen Medien natürlich, aber ich habe halt ab und an die Formulierung gelesen, dass die Proteste irgendwie zu unorganisiert seien oder falls man sowas überhaupt braucht, die Einschätzung will ich jetzt auch nicht stellen, aber dass eine Führungsfigur eventuell fehlt. Wie schätzt du das ein?
Ich sehe das so, dass es tatsächlich keine Führungsfigur gibt. Es gab mehrere Führungsfiguren, gerade Frauen. Aber ich bin fest überzeugt, dass es kein Nachteil ist, diese Bewegung. Wirklich. Also vom tiefsten Herzen denke ich, wenn die Zeit reif ist, wird es auch einen richtigen Anführer oder eine richtige Anführerin geben, die diese Last auf sich nehmen wird. Es wird in diesem Kampf geboren, wenn es wirklich an der Zeit ist. Und so wie es jetzt verläuft, das ist richtig gut für diese Protestbewegung, weil die Taktik der Staatsmacht war schon immer und bleibt immer noch, Anführer der Proteste auszuschalten. Das haben sie ja praktiziert, indem sie zum Beispiel schon die potenziellen Kandidaten, die der Staatsmacht gefährlich werden konnten, nicht zugelassen haben, indem sie jeder, der sich so ein bisschen hervorgetan hat, selbst Maria Kolesnikova, die eigentlich fast wie unantastbar galt, sie ist jetzt auch im Gefängnis. Und wirklich, sobald sich jemand heraustut, wird er eliminiert. Und deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, finde ich, dass es momentan noch keinen richtigen Anführer gibt, weil es die Protestbewegung in der gesamten Breite streut. Und das ist schwieriger zu handeln. Da kann man nicht gezielt den Kopf abschlagen und dann ist Ruhe im Karton. Ist nicht. Die Katze wächst nach.
Also was du gerade beschrieben hast, hat man ja auch bei dem Koordinierungsrat verfolgen können, der eingerichtet wurde nach der Präsidentschaftswahl. Ich glaube, da ist ja auch nur noch eine Person nicht verhaftet oder irgendwie aus dem Weg geräumt, die Svetlana Alexejewitsch.
Ja, mittlerweile ist noch ein weiterer Mitglied des Koordinierungsrates freigelassen worden. Das ist Sergej Bedlewski. Das ist einer vom Traktorenwerk in Minsk. Ist das? Er hat versucht, freie Gewerkschaften da zu bilden. Und dabei wurde er auch dann eben verhaftet. Neben ihm stand damals am Eingang zum Werk Olga Kowalkova. Das ist auch die Vertrauensperson von Svetlana Tichanowskaja gewesen. Sie wurden beide zusammen verhaftet. Und Sergej Bedlewski ist nach 25 Tagen dann entlassen worden und Kowalkova wurde gewaltsam nach Polen verfrachtet sozusagen. Also gibt es jetzt zwei Koordinierungsratmitglieder, die im Lande sind, wobei man dazu sagen muss, dass Svetlana Alexejewitsch ja nun keinen aktiven Anteil an dieser Arbeit nimmt. Sie ist natürlich eine Führungsperson, sie ist eine Autoritätsperson, die dann auch ihre Meinung sagt, aber sie nimmt nicht aktiv daran teil und sie wurde auch schon eingeschüchtert mit Anrufen und deswegen haben sogar europäische Diplomaten bei ihr in der Wohnung richtig Wache gehalten, damit sie dann nicht sofort auch abgeführt wird. Das ist aber auch, denke ich mal, momentan nicht so schlimm, weil Menschen, die jetzt im Ausland sind, angefangen mit Svetlana Tichanowskaja, die sich ja mit verschiedenen Vertretern in der UNO trifft und mit den Politikern aus den USA und europäischen Politikern. Darunter ist Pavel Latuschko, ehemaliger Diplomat, der auch das Land verlassen musste, der sich auch jetzt überall versucht, Beziehungen herzustellen und alle möglichen Kanäle zu aktivieren. Und sie erarbeiten auch Programme und machen Vorschläge. Also sie arbeiten auch aus dem Ausland, sehr aktiv sogar. Das Problem ist natürlich, dass sie die eine Seite sehr wohl hört. Das ist die europäische Welt, das ist die westliche Welt und die Regierung in Belarus. Und auch in Russland ist leider immer noch taub auf beide Ohren und möchten mit denen nichts zu tun haben. Wobei sich jetzt über 500.000 belarussische Bürger im Internet dafür ausgesprochen haben, dass sie Koordinierungsrat für ihren legitimen Vertreter halten. Und dazu gehören ja nicht nur diese 7 Personen, die im Präsidium des Koordinierungsrates sitzen. Dazu gehören ja, es gibt einen erwarteten Koordinierungsrat. Also es gibt viel mehr Menschen, die wir nur an der Spitze sehen, die damit arbeiten.
Auf das Internationale können wir vielleicht gleich noch ein bisschen kommen. Erstmal hätte mich das interessiert, was du ja auch schon ein paar Mal angesprochen hast, nämlich die Rolle der Frauen innerhalb dieser Protestbewegung. Wir haben jetzt schon einige Frauen, die tatsächlich als ja, Figuren in Erscheinung getreten sind. Angefangen von Svetlana Tichanowskaja bis zu jetzt Maria Kolesnikova, die ja. Opfer einer dann gescheiterten Abschiebung geworden ist, so wie ich das verstanden ja. habe. Wie kannst du die Rollen der Frauen beschreiben in dieser Protestbewegung?
Svetlana Alexejewitsch hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Und hier können wir wirklich sagen, der Protest in Belarus hat ein weibliches Gesicht. Das ist definitiv. Also die Rolle der Frauen in diesen Protestbewegung ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber ich kann mir schon mal denken. Erstens wurden ja, wie wir schon erwähnt haben, alle Männer, die Lukaschenko potenziell gefährlich werden konnten, aus dem Spiel gebracht, beziehungsweise also ins Gefängnis gebracht, beziehungsweise gar nicht zu den Wahlen zugelassen. Und so kam es dazu, dass Svetlana Tichanowskaja anstelle ihres Mannes praktisch sich zu Kandidaten hat aufstellen lassen. Und sie wurde auch zugelassen. Das war der Fehler, würde ich mal sagen, Nummer eins von Lukaschenko. Vielleicht nicht Nummer eins, er hat mehrere gemacht, aber es war einer der größten Fehler Lukaschenkos, weil er in ihr keine Gefahr gesehen hat. Sie ist jung, 37, sie hat zwei Kinder, sie ist Frau eines Bloggers, sie ist zwar ausgebildete Dolmetscherin, ist aber zurzeit Hausfrau und so hat er das auch dann annonciert, ja, also sie kann ja überhaupt nicht gewinnen. Unsere Verfassung ist nicht für eine Frau gedacht. Ein Mensch in einem Rock kann ein Land nicht regieren. Und mit solchen Sprüchen hat er so richtig die Frauen aus ihrer Deckung, würde ich mal sagen, gelockt, so dass nicht nur Frauen, auch Männer, die nun mittlerweile nicht so altbacken wie Lukaschenko sind, die schon auch emanzipiert sind, die sind auch für ihre Frauen auf die Straßen gegangen, beziehungsweise haben dann viele Unterschriften für Svetlana Tichanowskaja geleistet, so dass sie dann eben wirklich an die vordere Front herantrat. Und als dann die anderen Kandidaten nun keine Chance hatten, an diesem Wahlkampf teilzunehmen, haben sich ihr nun die zwei Vertreterinnen der anderen oppositionellen Kandidaten angeschlossen. Und so kamen diese Frauen zu einem gemeinsamen Stab zusammen. Und das war, glaube ich, am 17. Juli. Und das war ein wunderschönes Bild, als sie ihre erste Pressekonferenz gegeben haben. Auf einer Seite haben wir diesen wirklich, ich weiß nicht, alten Mann, der zwar gut reden kann, der aber weder Russisch noch Belarussisch richtig kann, der keine Fremdsprachen spricht, der seine Berichte in eine Mappe bekommt, der weiß ich nicht, ob er überhaupt ein Smartphone bedienen kann, wahrscheinlich nicht. Und auf der anderen Seite drei junge Frauen, die verschiedener Sprachen mächtig sind, die weltoffen, wortgewandt sind, die möchten was bewegen und sie haben die Massen so mitgenommen. Ich glaube, das waren wirklich die drei Frauen, die das Land aus diesem Dornröschenschlaf richtig aufgeweckt haben. Und so ging das auch eben weiter. Das war der erste, denke ich mal, entscheidende Punkt. Und der zweite war, was ich schon erwähnt habe, diese Frauen in Weiß nach diesen ganz furchtbaren Tagen, wo so viel Gewalt geflossen ist. Also das war ganz furchtbar. Und dann weiß ich noch, ich wach an diesem Mittwoch auf, wirklich völlig niedergeschlagen von diesen Ereignissen, wo man überhaupt nicht glauben konnte, dass es in einem europäischen Land hätte irgendwann passieren können im 21. Jahrhundert. Und dann sehe ich diese Frauen mit Blumen, die auf den Straßen stehen, die den Polizisten diese Blumen schenken. Und sie wollen sie erstmal nicht nehmen und sie müssen sie nehmen, weil es einfach zu viele sind und sie können nicht immer Nein sagen. Und das war, denke ich mal, dieser Schlüsselmoment, wo Frauen endgültig diese Führungsrolle vielleicht in diesen Protesten, für meine Begriffe natürlich, übernommen haben. Wo die Proteste dann aus diesen spontanen Aktionen in so einen beständigen Protest mit einem Massencharakter dann angenommen haben. Und so ist es dazu gekommen, dass Frauen jetzt samstags auf die Straßen gehen. Und während in den ersten Wochen sie nicht oft verhaftet wurden, weil belarussische Gesellschaft ist noch im Vergleich zu europäischen Gesellschaften sehr patriarchalisch. Und gerade wenn Frauen im mittleren Alter sind, wo sie zum Beispiel Mutter eines Polizisten oder eines von diesen Soldaten sein könnte, so waren sie sehr zurückhaltend noch. So ist es jetzt ganz anders. Sie werden auch verhaftet und sie werden auch geschlagen. Und trotzdem gehen sie jeden Samstag auf die Straßen und jeden Samstag gibt es ein anderes Motto. Und am Sonntag kommen eben wirklich dann Massen von Menschen auf die Straßen und fordern ihr Recht.
Wie ist das jetzt für dich, wenn du von außen auf die Zustände in dem Land schaust, zu dem du ja noch eine starke Beziehung hast? Was geht einem da durch den Kopf?
Das ist schwer zu beschreiben, glaube ich, weil das so komplex ist. Das ist so vielseitig, das ist tatsächlich schwer. Aber was ich natürlich auf jeden Fall sagen kann, alles, was mich an diesem Land so gestört hat, all diese Jahre, wo ich auch immer wieder mal hingereist bin, weil meine Familie dort wohnt, habe ich mich da nie wohl gefühlt. Weil also die Begegnung schon mit den Beamten an der Grenze war immer so ein Umschalten auf Unfreundlichkeit, auf ja so ganz komisches Gefühl, man ist nicht frei, man trifft die Menschen, die so nicht lächeln, die so ein sorgvolles Gesicht tragen, die meisten. Und wenn man sie fragt, wenn man ihnen freundlich begegnet, klar sind sie aufgeschlossen und helfen immer, aber so diese Grundstimmung, die spiegelte sich für mich immer auch in diesen Gesichtern, so wirklich sorgenvoll und ja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen apathisch, unfreundlich. Und jetzt auf einmal siehst du Menschen, die wie ausgetauscht sind, die auf die Straßen gehen, die sind freundlich, die sind fröhlich, die tragen ihren Willen auf diesen Plakaten, die sind so humorvoll, die sind so kreativ, die sind fantastisch. Also ich möchte ja am liebsten in dieser Menge baden und mich da wirklich von dieser Energie auch tragen lassen, so wie Sie berichten. Sie werden von dieser gemeinsamen Idee, von dieser Energie richtig getragen, wie auf einer Welle. Und da vergessen Sie Ihre Ängste, da vergessen Sie alles, was Sie vorher gemacht haben. Sie haben dieses unglaubliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Volk, der jetzt wirklich alles in seinen Händen hält. Das ist das, was ich sehe und das erfüllt mich natürlich mit viel, viel, viel Freude.